Ja, liebe aufgeregten Täuflinge, die ihr da jetzt gerade sitzt mit euren Taufbegleitern, Wegbegleiterinnen, liebe Gäste, meine lieben Schwestern und meine lieben Brüder, denn wir sind eine Familie. Herzlich willkommen in der Familie, herzlich willkommen in Gottes Familie. Nächsten Sonntag ist Pfingsten, nicht so ein Sonntag mit einem unaussprechlichen Namen. Pfingsten kann man ganz einfach behalten. Pfingsten, das ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Aber es ist auch der Tag, an dem zum ersten Mal Menschen auf den Namen Jesu getauft worden sind. Von daher wäre es gar nicht schlecht gewesen, den Tauftermin auf nächsten Sonntag zu legen, aber da ist jemand anders dran mit Predigen, da haben wir Kanzeltausch, ging nicht anders. Wir machen uns nicht zum Sklaven des Kirchenjahres. Also muss der Sonntag ex audi herhalten. Ja, Pfingsten. Am Anfang stand, wir würden sagen, heute eine Open-Air-Predigt von einem Mitarbeiter der ersten Jünger Jesu, einem gewissen Petrus. Und auch die anderen Predigten in Jerusalem, Open Air, eine Impulspredigt. Der Inhalt, ihr lieben Leute, liebe Mitbürger hier in Jerusalem, Jesus, den ihr auf dem Gewissen habt, das ist gar nicht so lange her, da habt ihr ihn gekreuzigt, der ist auferstanden und er lebt. Er ist der Sohn Gottes. Die Reaktion auf diese Predigt war unglaublich. Sie ist zu finden in der Apostelgeschichte, in der Bibel, Kapitel 2, die Verse 37 bis 41. Hier sehen wir sie auf der Folie. Die Reaktion der Jerusalemer auf die erschütternde Predigt des Petrus. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus forderte sie auf, kehrt um zu Gott und jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch und euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Das hat er gesagt im Blick auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, die dann tatsächlich eingetroffen ist, eine Generation später im Jahr 70 nach Christi. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Auch das Gericht Gottes ist hier angesprochen, in der Ewigkeit, am jüngsten Tag. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. So der Bericht des Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Das ist Pfingsten. Die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi fängt damit an, dass sich 3000 Menschen taufen lassen. Wir sind nicht ganz so viele hier, nur zwei. Wenn wir Taufen haben, dann dürfen wir uns freuen. Dann dürfen wir uns so freuen. Ich habe gesagt, Geburtstag der Gemeinde, ja, es ist so etwas wie ein Geburtstag, auch eine Geburt. Gerhard hat es vorhin gesagt, dass die Symbolik der Taufe ja bedeutet, jemand stirbt, wird begraben im Wasser und steht auf zu einem neuen Leben. Und so eine Geburt, das war eigentlich bei all unseren vier Kindern immer ein Grund zur Freude. Doch, ja, bei allen vieren. Ja, da freut man sich. Das ist der Höhepunkt in der Geschichte einer Familie. Und dieser Freude dürfen wir dann auch Ausdruck geben. Warum nicht? Jeder auf seine Weise. Ihr erlebt einen persönlichen Meilenstein und wir erleben das auch so. Es gibt Zuwachs in der Gemeinde, Familienzuwachs. Wie bei jeder Taufe möchte ich natürlich etwas dazu sagen, was das bedeutet. Und ich bin ganz froh, dass Gerhard auf die Symbolik schon zu sprechen gekommen ist. Ich brauche das also nicht mehr zu tun. Da haben wir uns ergänzt. Ich möchte trotzdem gern erklären, was das bedeutet, was ich hier tue. Und wenn ich in die Bibel zu dieser Thematik reinschaue, wenn ich sie aufschlage, dann geht es mir so, wie wenn ich vor einem reich gedeckten Tisch sitze. Ach, was gibt es da alles zu sagen und zu erkennen, zu glauben zum Thema Taufe. Die Bibel sagt eine Menge dazu. Man kann in 10 Minuten oder 15 oder 20 Minuten überhaupt nicht alles dazu sagen. Nur ein paar Hinweise. Wir haben uns in unserer Gesellschaft so angewöhnt, die Taufe mehr oder weniger als etwas Isoliertes zu betrachten. Ja, Taufe, das ist so ein Ritual, manchmal wird es noch so an den Gottesdienst rangehängt. Taufe, das ist so wie wenn einer so ein bisschen ein Mensch wird, so, der kriegt das schon mal, wird aufgenommen in die Menschengesellschaft sozusagen. Ritus muss man halt machen, so wie man ein Baby anmeldet beim Amt. Eine seltsame, magisch anmutende Handlung, die Christine hat am Mittwoch erzählt, dass sie es als Kind eigentlich als eine Zumutung empfunden hat, so in aller Öffentlichkeit untergetaucht zu werden. Das wollte sie gar nicht. Und die Frage ist ja ganz klar, warum machen die das eigentlich hier und was bringt das? Und da ist ja auch ganz viel vom Glauben die Rede, eigentlich noch mehr vom Glauben als von der Taufe, reicht es nicht, wenn ich nur glaube, aber mich nicht taufen lasse. Das Erste, was der Bibelabschnitt dazu sagt, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist Glaube und Taufe immer im Doppelpack. Das ist herausfordernd, wenn ich das so sage. Das ist mir auch völlig klar. Glaube und Taufe gibt es eigentlich immer im Doppelpack. Immer zusammen. Nie eins nur für sich. Sie gehören zusammen wie die Apfelsine und die Schale drumherum. Also Apfelsine ohne Schale, wenn mir das jemand auf dem Markt anbieten würde, ich würde es nicht kaufen, ganz ehrlich. Taufe und Glaube und Taufe gehören zusammen wie der Blitz und der Donner. Wenn ich einen Blitz sehe und ich zähle 1, 2, 3, 4, ich bin bei 39 angekommen, dann weiß ich, etwas ist mit meinen Ohren nicht in Ordnung.
Oder das Wetterleuchten.
Oder es möglicherweise ein Polarlicht oder ein Wetterleuchten, was auch immer. Aber eben kein Blitz. Ich sehe hier in unserem Abschnitt eben die Aufforderung von Petrus, kehrt um. Und jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu taufen lassen, damit Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Beides zusammen. Und dann nachher der Vollzug. Genau das haben dann die Zuhörer auch getan, jedenfalls viele von ihnen. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Glaube und Taufe. Ganz selbstverständlich gehören sie zusammen. Willst du deine Sünden vergeben haben? Glaube und lass dich taufen. Willst du den Heiligen Geist bekommen? Erfüllt werden mit ihm? Glaube und lass dich taufen. Das ist Standard geworden für die ersten 300-400 Jahre Kirchengeschichte. Dass Glaube und Taufe immer zusammengehören. Alle deine Sünde kann dir vergeben werden. Du kannst aus Gottes Geist ein neues Leben anfangen, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und dich auf seinen Namen taufen lässt. Da wollen wir aber ganz genau wissen, wann genau gibt es Vergebung? Wann klingelt das Glöckchen? Wann passiert es denn? Wenn ich glaube oder wenn ich dann auch getauft bin? Ich wundere mich direkt, dass das Publikum damals nicht genauer nachgefragt hat. Ja, lieber Petrus, wann genau passiert es denn, dass unsere Sünden vergeben werden? Aber ich denke mir, die hatten ganz anderes damals im Kopf. Sie wollten einfach Frieden mit Gott. Sie wollten eine Beziehung zu diesem auferstandenen Jesus. Und so glaubten sie und ließen sich taufen. Das liegt so in uns drin, dass wir den Dingen auf den Grund gehen möchten. Ich habe einen Schwager, als der klein war, da hat er so Blechspielzeug viel geschenkt gekriegt. Das war das Einzige, was es damals so gab. So dieses zum Aufziehen gab es so Küken, die konnte man aufziehen und dann liefen die los. Und dann hat er immer, wenn er so Blechspielzeug gekriegt hat, das auseinandergenommen. Mit dem Hammer, mit dem Schraubenzieher. Und meine Schwiegermutter hat ihn gefragt, warum machst du das denn? Warum hast du es denn kaputt gemacht? Ach, ich wollte das Herzchen finden. Ja, also man möchte gerne den Dingen auf den Grund gehen. Man möchte gerne genau wissen, wo passiert es denn. Petrus interessiert diese Frage gar nicht. Petrus nennt einfach beides, Glaube und Taufe. Das bringt Vergebung. Da wird der Heilige Geist geschenkt. Es macht den Eindruck, als ob eigentlich die Taufe hier ein Teil vom Glauben ist. Oder andersherum, der Glaube ein Teil von der Taufe. Und wenn ich so verschiedene Stellen mir angucke in der Bibel, da ist von Taufe die Rede, aber ich habe den ganz bestimmten Eindruck, hier ist auch Glaube mit gemeint und hier ist auch Vergebung mit gemeint, eben das Christwerden. Ist beides unaufgehbar und bitte nicht anfangen, mit dem Hammer dabei gehen und mit dem Schraubenzieher dabei gehen und versuchen, das auseinander zu friemeln. Was sollen wir tun? Aufhören, trennen zu wollen, was zusammengehört. Was sollen wir tun? Glaubt und lasst euch taufen. Petrus und die anderen, die setzen um, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Wenn jemand gehört hat, dass Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat und lebt, und wenn er glaubt, dass das stimmt, und wenn er deswegen Jesus nachfolgen will und ihn nicht mehr missen will in seinem Leben, dann soll er sich taufen lassen. Darum können wir in unserer Gemeinde gemeinsam mit den anderen Gemeinden, die zu unserem Bund gehören und vielen, vielen anderen Gemeinden auf der Welt, eine Taufe ohne Glauben, ohne den Vorsatz, Jesus nachfolgen zu wollen, nicht als echte Taufe ansehen. Wir wissen, dass es viele Christen gibt, denen das eine Provokation ist, die das fast verletzt. Aber nach unserem Verständnis und so, wie wir die Bibel verstehen, fehlt da einfach ganz, ganz Wesentliches. Das Elend fängt immer damit an, dass man Glaube und Taufe auseinanderreißt. Bleiben wir also einfach bei dem, was wir sollen, glauben und sich taufen lassen. Dagegen kann man sagen, ja, aber wenn ich in die Bibel gucke, da gibt es doch auch so Geschichten wie, da stirbt einer mit Jesus am Kreuz und er möchte doch heil werden. Und er sagt zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat nur so ein Fünkchen Glauben und da ist auch überhaupt gar nicht die Gelegenheit, sich taufen zu lassen. Also ist es doch auch möglich. Es ist doch auch möglich ohne. Oder nehmen wir den Schluss des Markus-Evangeliums, wo es heißt, denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Aha, das bedeutet doch, dass auf Taufe verzichtet werden kann. Ich meine, dass jeder spürt, dass hier Ausnahmen gemeint sind. Hier werden Ausnahmen angesprochen und es gibt wirklich Ausnahmen. Es gibt sogar sehr viele Ausnahmen. Es gibt Situationen, die Taufe unmöglich machen. Auf dem Totenbett zum Beispiel. Es gibt hingegebene Christen, die von ganzem Herzen nach Gottes Willen fragen, die aber in ihrem Gewissen an ihre Säuglingstaufe gebunden sind. Sie sagen vielleicht, das ist ja nicht optimal gelaufen in meinem Leben. Ich verstehe ja, dass die Bibel hier etwas anderes sagt, aber getauft ist getauft. Das wäre für mich eine Wiedertaufe. Und wenn mir jemand so etwas sagt, dann sage ich ihm, ja, dann lass, solange wie du diese Erkenntnis hast, lass die Finger von der Taufe. Das bringt nichts. Dass man sich nicht taufen lassen kann, ist dann klar, ein nicht seltener Ausnahmefall, aber eben ein Ausnahmefall. Mir machen die Ausnahmen keine Probleme und ich schließe auch niemand aus. Ich bin froh, dass Jesus auch für Ausnahmefälle eine Lösung hat. Er ist immer noch größer als unsere Erkenntnis, größer als meine Erkenntnis, größer als irgendeine Erkenntnis. Er baut seine Gemeinde trotz unserer Begrenzung. Grundsätzlich gilt, nicht trennen, was zusammengehört. Glaube und Taufe gehören zusammen. Wer bis jetzt nicht glaubt und sich fragt, was soll ich tun? Was soll aus meinem Leben werden? Wer gibt Sinn? Wer gibt meinem Leben Bestand? Dem sage ich, glaub an den Herrn Jesus. Da bist du an der richtigen Adresse. Er lebt. Er will sogar mit dir leben, bis in Ewigkeit. Geh darauf ein. Und wer glaubt und weiß, dass er nicht getauft ist, dem möchte ich sagen, auf was wartest du denn noch? Wenn du glaubst und irgendwo ausreichend Wasser in der Nähe ist, ist doch alles klar. Also, Glaube und Taufe im Doppelpack. Der zweite Punkt, Glaube, Taufe und Gemeinde im Doppelpack. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag aufgenommen, wurden in die Gemeinde aufgenommen. So machen wir es ja auch. Wir haben immer das zusammen an einem Sonntag. Wir taufen, ihr werdet getauft, wir nehmen euch in die Gemeinde auf. Aufgenommen in die ganz große Gemeinde Gottes, weltweit, universal, aller Zeiten, aller Gläubigen. Aufgenommen in die konkrete Ortsgemeinde hier, evangelisch-freikirchliche Gemeinde Hemsbach. Aber das kann man nicht einfach vom Glauben, von der Taufe trennen. Glauben gibt es normalerweise nur im Dreierpack mit Taufe und Gemeinde zusammen. Denkbar wäre auch, dass ich euch taufe, ohne dass ihr Gemeindeglieder werdet. Und da fallen einem auch sofort Beispiele ein aus der Bibel. Bibelkenner wissen, da gibt es ja eine Geschichte von einem, der war auf dem Weg nach Jerusalem, um im Tempel anzubeten. Der kam von weit her, aus Äthiopien, und fuhr leer zurück, hatte sich eine Bibelrolle mitgenommen, eine Jesaja-Rolle, und da traf er auf dem Rückweg einen Christen, den Philippus. Und der Philippus erklärte ihm das Evangelium und er wurde gläubig und Philippus taufte ihn. Und am Ende heißt es dann, er zog seine Straße fröhlich, er freute sich. Aber er ging in eine Situation hinein, wo keine Gemeinde vorhanden war. Das gibt es. Aber auch das ist wieder eine Ausnahme. Wenn jemand Christ wird, zum Glauben kommt, sich taufen lässt, der wird auch Teil der Gemeinde Jesu und auch einer konkreten Gemeinde an seinem Wohnort. So möchte es Jesus. Was ist die Gemeinde? Vor der Taufe haben wir intensiv darüber gesprochen, was Gemeinde eigentlich ist. Ein Vergleich, der sich aufdrängt, ist es möglicherweise ein Verein. Ein freiwilliger Zusammenschluss mit gemeinsamen Interessen, mit Ordnungen, Satzungen, die dann ganz wichtig sind. Nein, das ist nicht das Wesentliche der Gemeinde. Das ist nicht das Wesentliche. Schaue ich wieder in die Bibel hinein, in den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Aus Liebe zu uns hat er, Gott, schon damals, von allem Anfang an, beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Was ist das für ein Satz? Ich bin Kind von, und dann kann ich ganz bestimmte Personen benennen, und ich gehöre zu dieser Familie. Aber dass ich ein Kind Gottes sein soll, dass ich sagen soll, Gott ist mein Vater? Aber so steht es da. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wird Gott zu unserem Vater. Das heißt, wir werden seine Kinder und andere Christen werden unsere Brüder und unsere Schwestern. Ein paar Verse weiter heißt es dann im Epheserbrief, so seid ihr nicht mehr länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Und so seid ihr willkommen in seiner Familie heute. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, ist ihrem Wesen nach Familie. Selbstkritisch muss ich sagen, oder muss ich mich fragen, leben wir eigentlich, was wir bekennen, wenn wir sagen, wir sind eine Familie? Tun wir das? Ich glaube, wir sind noch weit weg. Wir leben noch zu sehr wie ein Verein, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ich will es mir sagen, ich bin nicht in meiner Firma, ich bin nicht in meinem Verein oder sonst wo. Hier ist meine geistliche Familie, hier sind meine Schwestern und meine Brüder. Deswegen habe ich euch am Anfang auch so angesprochen und meine das auch so. Ich kriege heute zwei Schwestern dazu. Ist das nicht toll? Ich habe nie leibliche Schwestern gekriegt, aber geistliche Schwestern habe ich eine ganze Menge. Es gibt eine Menge freischwebender Christen, ständig unterwegs, von einem Highlight zum nächsten. Es gibt ja so viel, aber sie sind nirgends zu Hause. Viele glauben, man kann Christ sein, ohne zu einer Familie verbindlich dazuzugehören. Jesus wäre damit nicht einverstanden. Die Bibel vergleicht die Gemeinde an anderer Stelle mit einem Körper. Jeder ist wie ein Körperteil. Der Hammer ist, Jesus ist der Kopf. Also, ich kann Jesus nicht ohne seine Gemeinde haben. Ohne den Körper lebe ich sehr gefährlich. Eure Körperteile leben ohne Körper sehr gefährlich. Versucht mal, den Finger abzumachen und den irgendwo hinzulegen und guckt mal 3 Tage später nach, was mit dem Finger passiert ist. Dem geht es sehr, sehr schlecht. Die Gemeinde ist ein echtes Geschenk. Es gibt viele Gründe, warum es gut ist, verbindlich zu einer ganz, ganz konkreten Gemeinde dazuzugehören und nicht einfach nur zu sagen, so ja, so irgendwie gehöre ich zur ganz großen Gemeinde Gottes dazu. Dadurch, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, können andere erkennen, dass ich Christ bin. Klar, also eine Taufe macht ja auch deutlich, dass einer Christ ist, oder? Aber eben auch durch die Gemeinde wird deutlich, dass ich Christ bin. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also hier ist der Ort, wo wir Beziehungen leben, familiäre Beziehungen. Und hier können Menschen live miterleben, wie Jünger Jesu Christi so leben. Nicht der Eintrag auf der Lohnsteuerkarte macht es, sondern dauerhaft liebevolle Beziehungen. Ein zweites, dadurch, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, kann Gottes Gnade mich verändern. Weil Jesus uns liebt, möchte er, dass wir uns verändern. Es gibt ja dieses Lied, ich will so bleiben, wie ich bin, oder so eine Werbung, glaube ich, war das. Gibt es das noch? Weiß ich gar nicht. Irgend so eine Margarine war das. Aber das gilt im Reich Gottes nicht. Jesus liebt uns und deswegen möchte er, dass wir uns verändern. Und er möchte sichtbar werden in unserem Leben. Das können wir nicht. Wir können uns nicht selber verändern. Schon gar nicht wir selber. Das kann nur Gottes Kraft. Diese Kraft Gottes, die verändert, nennt sich Gnade. Die Gnade Gottes verändert uns. Die Gnade Gottes ist die Kraft, die uns verändert. Aber Kraft allein bringt auch nichts. Versucht mal mit ganz viel Kraft eine Dose zu öffnen. Was braucht ihr? Ein Dosenöffner. Ein Werkzeug. Was ist das Werkzeug der Gnade Gottes, mit der sie uns verändert? Das ist die Gemeinde. Sie verändert mich, wenn ich Gelegenheit habe, Schwache zu tragen. Sie verändert mich, wenn ich selber schwach bin und getragen werde. Sie verändert mich, wenn ich Korrektur erfahre und dazulerne, wie Gott mein Leben möchte. Also, Gemeinde verändert mich. Jesus verändert mich durch die Gemeinde. Und zu guter Letzt möchte ich euch beiden sagen, wir brauchen euch auch. Wir brauchen euch. Es ist kein Zufall, dass ihr jetzt dabei seid bei dieser Taufe. Gott hat sich was dabei gedacht. Wenn die Gemeinde wie ein Körper ist, ist klar, was jeder einzelne von uns ist. Etwas wie eine Zelle oder ein Körperteil mit einer Aufgabe. Extra dafür gemacht an einem bestimmten Ort, ihren Dienst zu tun, zu verrichten. Jeder trägt etwas bei, kann etwas, was kein anderer kann. Ihr habt eure Geschichte und ihr habt eure Erfahrungen gemacht. Euer Herz schlägt für bestimmte Sachen, für die auch Gottes Herz schlägt. Gott hat euch Gaben geschenkt und will euch Gaben schenken. Das alles, damit sich dieser Körper erhält und aufbaut und immer weiter wächst und diese Familie auch Wachstum erlebt, äußerlich und innerlich. Ich will euch sagen, schön, dass ihr jetzt dabei seid. Willkommen in der Familie.